Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Was ist euch lieber, die Funktion oder die Atmosphäre?
Atmosphäre.
Und seid ihr eher der Dienstleister oder der Coach?
Coach.
Kreativer Dienstleister.
Elfenbeinturm der Wissenschaft oder Open Source? Was ist euch lieber?
Open Source.
Definitiv, ja.
Krankenhäuser, Forschungszentren oder Bildungseinrichtungen gelten häufig als hochfunktionale Spezialbauten. Für Joel Hahn und Hubert Juranek vom Architekturbüro Telluride sind sie jedoch weit mehr als das. Sie verstehen diese Gebäude als gesellschaftliche Infrastruktur, als Orte, an denen Heilung, Bildung, Forschung und Begegnung überhaupt erst möglich werden. Dabei interessiert Telluride weniger das spektakuläre Einzelobjekt als die Frage, welche Verantwortung Architektur hierfür trägt. Warum darf Gestaltung keine Frage des Budgets sein? Weshalb verstehen sie sich eher als Coach ihrer Bauherren, denn als klassische Entwurfsautoren? Und warum entstehen gute Gebäude häufig erst durch produktiven Widerspruch? Und weshalb beginnt Architektur für sie dort, wo man hinter die eigentliche Aufgabenstellung schaut? Über diese und weitere Fragen sprechen wir, Dr. Uwe Bresan und Eva Herrmann, heute mit Joel Hahn und Hubert Juranek im Jung Talks Podcast.
Und an dieser Stelle auch von meiner Seite herzlich willkommen bei dem heutigen Podcast. Schön, dass ihr bei uns seid.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass wir da sein dürfen. Danke.
Im Vorgespräch, was wir geführt haben, haben wir ja gemerkt, dass ihr wahrscheinlich weniger über konkrete Bauten sprechen wollt oder dass es noch viele andere Themen gibt, sodass wir eher über eure Haltung sprechen wollen. Deswegen wechseln wir heute wieder unser Format und servieren euch einfach Schlagworte und sind gespannt auf eure sehr spontane Reaktion darauf. Seid ihr bereit?
Los geht's.
Das erste Schlagwort ist Design. Also ihr habt gesagt, Design hat nichts mit Geld zu tun. Das war für uns natürlich sehr interessant. Das klingt aber auch ziemlich idealistisch. Warum sehen dann viele Bauten nicht danach aus? Also unter diesem Aspekt nochmal der Begriff Design.
Also Design war lange Zeit bei mir so ein bisschen negativ behaftet, weil ich damit irgendwie diese Begriffe vom Designhotel so irgendetwas Additives verbunden habe. Ja, man hat irgendwas und da mache ich ein Stück Design drauf und im schlimmsten Fall nennt man das dann Architektur. Inzwischen bin ich entspannter mit dem Begriff, dass ich ihn eben auch als das begreife, was wir tun, dass wir gutes Design eben als etwas Integrales betrachten, eben nicht nur die Schönheit, die Ästhetik eines Gebäudes, sondern vor allem eben auch die Organisation, die Funktion mit Atmosphäre und Ästhetik zu überlagern. Ein toll funktionierendes Gebäude würde ich als herausragend gutes Design bezeichnen, ohne dass das vielleicht in jedem Architekturmagazin aufgetaucht wäre. Das ist, glaube ich, aber so auch ein bisschen die DNA, Hubert, von uns, ja, dass wir bei den Bauherren ja immer so an der Schnittstelle auf diesem Grat wandern. Die reden halt häufig über Funktionsgebäude und wir sagen, dass unsere Designaufgabe eigentlich das Gebäude erst richtig zum Funktionieren bringt. Insofern bin ich inzwischen da relativ entspannt mit dem Begriff und finde den gut für das, was wir tun.
Ich glaube, der ist halt einfach auch über viele Jahre anders besetzt worden, ja, von irgendwelchen Einrichtungsseiten für zu Hause oder irgendwelche wirklich komischen Dinge. Und wenn so ein Begriff natürlich anders besetzt ist, das kennen wir ja auch aus der Politik, dann distanzieren sich natürlich oft genau diejenigen, die das unter Umständen geprägt haben. Vielleicht erobern wir diesen Begriff dann ja auch wieder zum gewissen Maß zurück, denn es ist, denke ich, unsere Überzeugung, dass Design was anderes ist als Kunst. Design hat eine Funktion und ich glaube, deswegen ist der Begriff sicher die richtige Richtung. Das heißt, einen ästhetischen Anspruch aber mit einer Funktion zu verknüpfen. Also man kennt es aus der Typografie oder auch anderen Themen. Kunst muss vielleicht bei Graffitis nicht lesbar sein und es ist trotzdem schön, provozierend, lässt einen mit Fragen zurück. Aber Architektur sollte eher Antworten geben und Design auch, dass man eben den Weg findet. Und deswegen ist das sicher ein Begriff, der hier zutrifft. Und wenn man eben dabei ist, dann hat Design in erster Linie nichts mit dem Budget zu tun. Und an dieser Schnittstelle sitzen wir, dass wir ohne diese monetäre Situation sehen. Denn man findet bei IKEA zum Beispiel sehr gutes Design, das erschwinglich ist. Und daher glauben wir, dass das wirklich für alle auch ein Thema ist.
Mhm. Auch aus dem Elfenbeinturm heraus. Also was du gerade sagst, finde ich auch wichtig, dass das eben keine elitäre Veranstaltung ist, wenn wir gute Architektur oder gutes Design anbieten wollen.
Da kommen wir schon zum nächsten schwierigen Begriff. Maschine. Im Vorgespräch hieß es, die Maschine ist der Antagonist der Architektur. Und gerade also bei den Gebäuden, die ihr baut, ist natürlich die Haustechnik ein wesentlicher Anteil. Da muss man natürlich manchmal fragen, also hat die Architektur den Kampf gegen die Technik schon längst verloren?
Boah, nee. So weit würde ich ja nicht gehen, Gottes Willen. Also nicht so lange es uns gibt als Architekten. Wir hatten es anders formuliert. ich habe es nicht ganz genau in Erinnerung, aber es ging um dieses Gegenüber von, man spricht einerseits von Architektur und andererseits von Funktionsbau, als wären das zwei unterschiedliche Dinge. Und in meiner Wahrnehmung ist es so, dass das sehr häufig als was völlig Getrenntes daherkommt. Und auch meine Wahrnehmung ist, dass das was sehr Deutsches ist, Design und Funktion oder Architektur und Funktion auseinander zu trennen. Ich hatte letzten Gespräch mit dem Georg Kipp, das war ein Interview für die Transkript. Und der hat auch gesagt, ist das eine nicht irgendwie so Kunst und das andere ist dann irgendwie Funktion? Und muss man das nicht so irgendwie verheiraten? Ich finde, das ist was sehr Deutsches. Die Deutschen konnten jahrelang herausragend gutes Design und gute Funktion zusammenbringen. Also wenn man an Braun denkt, wenn man an die großen Automobilikonen von unseren deutschen Automarken denkt, dann war das mal lange Zeit kein Widerspruch. Und die Italiener können es halt am besten. Die sagen bis heute Bella Macchina. Also für die ist das bis heute vollkommen normal, dass selbst eine Kaffeemaschine genial geil aussehen muss. Das ständige Trennen von Funktion und Design ist was sehr Deutsches und wir versuchen es, glaube ich, mit unserer Arbeit wieder zu verheiraten.
Wo haben wir das denn verloren? Also wo sind wir denn falsch abgebogen?
Naja, bei DIN 21.423 irgendwo, hätte ich gesagt, ja. Und VDI und Richtlinien und hast du nicht gesehen und Bürokratie 3.0. Irgendwo dort hat sich eingebürgert, dass du froh bist, wenn es überhaupt noch funktioniert und wenn es gut aussehen muss. Dann muss irgendwie ein Wettbewerb her und dann muss das viel Geld kosten und dann darf das eigentlich nur noch für ganz strahlende, übergeordnete Gebäude sein. Aber das, was der Hubert eben häufig sagte, die Alltagsarchitektur, die muss doch herausragend designt sein, weil die macht 80-90% unserer Umgebung aus und nicht das Museum oder irgendein besonders Regierungsgebäude. Also Design muss doch ständig zugänglich sein und deshalb darf es auch nichts mit Geld zu tun haben.
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir in erster Linie oft auch in den Gesprächen über die Einhaltung der DIN-Normen und Arbeitsstättenregeln führen. Und wenn du das geschafft hast, dann ist alles gut. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, den man irgendwie fahren kann, dass wir uns an Regeln festhalten. Und wenn man dann sagt, du hast die DIN XY eingehalten, aber wen interessiert es am Ende, wenn das Haus dasteht? Natürlich soll es nicht reinregnen, natürlich soll es Normen folgen, aber die Emotionalität am Ende ist doch das entscheidende Kriterium. Das aber ist in der Diskussion irgendwo verloren gegangen. Wann das passiert ist, kann ich gar nicht ganz genau sagen. Ich glaube, oft ist es ein schleichender Prozess. Wir leben hier, denke ich auch, vor allem in Deutschland in einer Vollkaskogesellschaft, also ja, kein Risiko einzugehen. Und wenn wir Risiko übernehmen, soll es der Staat machen. Ich glaube, dass das eines der Grundthemen ist, dass andere Länder, andere Gesellschaften eine andere Risikobereitschaft vielleicht mitbringen, auch nicht diese reine Staatshörigkeit haben und dann oft auch mal probieren. Klar kann dann mal was in die Hose gehen. Aber ich glaube, in diesem Spannungsfeld versuchen wir uns zu bewegen, dass wir sagen, okay, wir hinterfragen die Themen und können dann vielleicht auch neue Ideen kreieren und auch entwickeln.
Da fällt mir immer ein wunderbares Zitat, was ich mal mit einem niederländischen Architekten, was er mir gesagt hat, er hat gesagt, in Deutschland wird gebaut, was erlaubt ist und in den Niederlanden wird gebaut, was nicht verboten ist. Und das ist ja ein riesengroßer Unterschied. Das macht dieses ganze Innovationsspektrum auf, ne? Was wir irgendwie so ein bisschen verlieren.
Total.
Nichts hinzuzufügen, trifft sehr gut.
Dieses Hinterfragen, das ist natürlich sehr anstrengend. Also ist eine intellektuelle Leistung, die nicht jeder gehen möchte. Und wir glauben aber, es ist essentiell. Denn Architektur ist eine automatische Teilhabe. Ja? Also ein Bild kann man abhängen oder irgendwo verhängen oder verstecken. Aber ein Gebäude steht im Raum, egal ob man es möchte oder nicht. Und hier mit Belanglosigkeit, mit Banalität zu arbeiten und dann aber über eine DIN-Normenerfüllung die Legitimation herbeizuzaubern, ist, glaube ich, eines der größten Probleme, die wir haben in der Qualitätsdiskussion.
Das passt wunderbar zu unserem nächsten Stichwort. Das haben wir vorhin schon in den drei Wortpaaren abgefragt, nämlich diese Frage nach dem, was ist eigentlich eure Rolle? Seid ihr der Personal Coach? Seid ihr der Komplize? Seid ihr der Dienstleister? Wie ermächtigt ihr die Bauherren, genau diese Entscheidungen zu treffen, ne? Und dann auch den Arsch in der Hose haben und dahinter zu stehen?
Hast du gerade Arsch in der Hose gesagt?
Habe ich gesagt.
Ja, aber man könnte es mit Mut auch bezeichnen. Ich glaube, so würden wir es bezeichnen. Aber das trifft schon. Also wir sind definitiv auch Dienstleister. Also ich würde mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, wir wissen, wie es zu laufen hat. Und der Bauherr, der hat uns gefälligst zuzuhören. Das wäre zu leicht. Es ist genau das, dass wir natürlich uns die Bestellung des Bauherrn sehr genau anhören, aber eben auch hinterfragen, was wirklich hinter dieser Bestellung steckt und ob er wirklich mit dem, was er denkt, dass er braucht, alles kriegt, was er wirklich benötigt. Also rauszuholen aus der Aufgabe, was drin ist, das ist, denke ich, das, was diesen Aspekt Coach, also nicht paternalistisch, belehrend, sondern beratend, herausfordernd. Das wäre meine Wortwahl dabei, zu sagen, wie kriege ich ihn aus seiner Komfortzone heraus, weil das ist doch häufig Teil der Bestellung, dass jemand das bestellt, was er bisher hatte, vielleicht in neu, aber was wirklich dahinter stecken kann. Geht noch mehr, ja, in der Aufgabe drin. Das ist dann jenseits der Dienstleistung das Coaching, das auch partnerschaftliche Rauskitzeln, Dialog.
Ich glaube auch, es ist ein Befähigen vielleicht. Also es kann sein, dass der Bauherr bestellt, okay, ich hätte jetzt gerne einen Burger. Aber ob der Burger in der Früh, zum Mittag und am Abend immer die richtige Wahl ist, ist unter Umständen zu bezweifeln. Und ich glaube, wenn man eben die Bestellung sieht, dann kommen wir vielleicht aus der Küche und sagen, schau her, es gibt auch noch viele andere gute Dinge, die heute am Markt frisch waren und die vielleicht hier das Menü ergänzen. Die hast du vielleicht noch gar nicht gesehen, aber schau, in einem anderen Projekt haben wir es so und so gemacht. Und das Menü kann auch anders gestaltet sein, weil es vielleicht sogar besser schmeckt, besser aussieht und am Ende gesünder ist.
Und satt wirst du trotzdem, genau, ja.
Und ich glaube, das ist unser Job. Also nicht nur den Burger zu servieren, nur weil der Bauherr den Burger bestellt, sondern eine Bandbreite aufzumachen und ihm zu erklären, schau her, da gibt's mehr. Und ihm vielleicht beim Kochen zu helfen. Ja, weil am Ende muss er ja selbst mit den Zutaten, wenn er sie dann hat, in die Küche gehen und kochen. Und ich glaube, das ist diese Situation, wie wir uns begreifen, neben dem Coach, dem Befähigen, jemandem zu zeigen, okay, da gibt's noch mehr, da gibt's eine ganze Palette davon. Der Bauherr muss ja selber dann damit laufen oder der Nutzer. Oft sind es ja zwei Parteien in dieser Struktur. Und vielleicht auch, wenn man gewisse Bewegungen falsch vielleicht gelernt hat, dann sind wir sogar manchmal sogar der Physiotherapeut, dass man sagt, hey, schau her, die Bewegung kann man wieder runter üben und dann hast weniger Schmerzen danach. Also wir sehen uns von mehreren Seiten empathisch, gemeinsam rangehend, um die beste Lösung zu suchen.
Jetzt habt ihr natürlich hochfunktionale Forschungsgebäude, wo Forschungsgruppen aus aller Herren Länder irgendwie drin sitzen. Da steckt ja auch viel Zukunftsmusik drin. Also viele Dinge sind ja noch gar nicht fertig definiert, weil sie ja selber noch nicht wissen, was kommt dabei raus, was für Räume brauchen wir. Also da muss ja eh schon so eine gewisse Flexibilität drin sein. Auf der anderen Seite haben die krasse Budgets, sind an krassen Orten. Also da clashen ja quasi so zwei Welten aufeinander, oder? Wie stelle ich sicher, dass bestimmte Dinge einfach erfüllt sind? Und wie lasse ich so viel Flexibilität, dass da ganz viel Musik noch drin ist? Stelle ich mir schwierig vor, das immer abzuwägen? Oder ist das gar nicht so schlimm?
Uns fällt es nicht schwer, das abzuwägen, würde ich sagen. Ich glaube aber auch, dass da ein Stück Erfahrung inzwischen drin steckt. Dass wir hinter der Spezifik der Aufgabe, die auch eine punktgenaue Lösung manchmal braucht, auch immer wieder das Potenzial suchen, wie kann ich es auf seinen Wesenskern reduzieren und mich eben nicht nur über die spezifischen Anforderungen unterhalten. Und das passiert im Dialog, weil wir können das nicht, sagen wir mal, im stillen Kämmerlein machen. Es passiert dadurch, dass wir die richtigen Menschen auf der anderen Seite adressieren, ja, also auch Menschen, die über die Institution oder über das Gebäude oder über die Einrichtung hinaus eine Vision haben, diese Leute zu finden und mit denen in den Dialog kommen und sich gegenseitig anzustecken. Das ist so ein Punkt. Also dieses Spannungsfeld, was du beschreibst, das ist schon ein wesentlicher Teil unserer Arbeit, weil das eigentlich jeder Bauherr heute sagt. Das Bewusstsein ist schon da. Es ist nicht nur so, dass die Leute sich mundgebissene Einzelstücke bestellen. Das gibt es auch mal. Aber viele sind sich im Klaren darüber, dass Forschung sich verändert oder auch Gesundheit wird sich verändern, massiv wird sich verändern. Und dass ein Gebäude eben nicht nur heute oder in 5 Jahren, sondern auch in 50 Jahren noch gültig bleiben muss. Und die wesentlichen Teile sind eben eine gewisse Flexibilität, damit das Haus lange gültig bleibt. Und aber auch das, was wir eingangs gesagt haben mit dem Schlagwort, ist, es muss immer atmosphärisch sein. Es muss immer ein Haus sein, was nicht nur funktioniert, sondern auch geliebt wird. Weil dann hat es auch eine Chance, lange zu leben und gepflegt zu werden und sich weiterzuentwickeln. Der Hubert macht ja gern Beispiel, aber ein Kind, das geliebt wird, das entfaltet sich ganz anders und entwickelt sich ganz anders. Das ist die Chance in jedem Gebäude, die drin steckt.
Es ist schon ein sehr, sehr großes Spannungsfeld eigentlich so zwischen Flexibilität und Passgenauigkeit. Nicht jedes Kleidungsstück passt auf jede Person, aber trotzdem soll es dann vielen passen, aber dann wieder anderen passen. Also das ist ein riesen Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Weil einerseits sagt natürlich der Bauherr, das ist genau die Aufgabe und genau dahin müsst ihr das Haus entwerfen. Das brauchen wir. Dann heißt aber wir wissen ja gar nicht, was in 5 Jahren ist. Das ist ein Riesenspannungsfeld, wo wir dann ein Buch aufmachen und sagen, okay, was jetzt? Es ist vielleicht zu vergleichen wie so eine Nebelwand. Nur die Scheinwerfer noch heller zu stellen, sieht man oft nicht mehr. Und da die richtigen Scheinwerfer zu finden, die richtigen Werkzeuge, ja, ist es ein Radar, sind es andere Dinge, ist natürlich ein Stück Erfahrung, aber jedes Mal sich auch empathisch rein zu versetzen. Ich glaube, da braucht man schon die richtigen Personen dazu, die richtigen Werkzeuge dazu, auch die Neugier und den Mut von beiden Seiten. Also von uns natürlich wird es vorausgesetzt, aber wir können auch nicht jede Mutlosigkeit kompensieren. Also wir werden ja manchmal so als Wunderwutzis, so wunderheilerhaft, ja, aus Aluminium Gold zu zaubern. Und ich sage, nee, also die Erwartungshaltung muss dann schon sein, das gemeinsam zu gestalten. Wir können Fragen stellen, wir können Vorschläge machen, aber wir können zum Beispiel das Grundstück nicht vergrößern. Wir haben so viele Parameter, die wir da gemeinsam versuchen müssen. Und wenn wir sagen, keine Ahnung, das Raumprogramm passt nicht aufs Grundstück, dann wäre das zum Beispiel so ein Thema, das man nur gemeinsam mit Abschichtungen, mit Reduktionen und so weiter dann lösen kann. Aber wir können dann nicht durch Kreativität zum Beispiel das Grundstück größer machen.
Was ich da noch ergänzen möchte, ist, ich glaube schon, dass wir eine Art Zauberer in dem ganzen Kontext sind, weil ich denke, dass unsere Rolle als Architekten eine besondere Fähigkeit mitbringt, die fast allen anderen da abgeht. Und das ist der Umgang mit Unwägbarkeiten im Prozess. Also wenn man sich an so einem Gebäude herannähert, dann reden sehr, sehr viele Leute über etwas, was noch nicht da ist. Und das Bauwesen als solches und insbesondere das Hochtechnisierte in dem Bereich, in dem wir uns häufig bewegen, es herrscht fast ein manischer Zwang, gerade bei öffentlichen Bauherren und dann auch bei der Gebäudetechnikplanung und Labortechnikplanung. Wir müssen genau wissen, was dort passiert, damit wir genau dafür die Lösung finden können. Ich muss wissen, wie viel Abwärme erzeugt dieses Gerät, damit ich so und so viel Kilowatt Kühlung da hinten bringen kann. So, und das verengt eine Diskussion wahnsinnig schnell. Und dann haben alle Scheuklappen an den Augen und dann geht's nur noch geradeaus und Kopf runter. Und ich finde schon, dass es insbesondere unsere Aufgabe ist und ich finde, aus unserer Profession heraus sind wir die Einzigen, die es eigentlich können, diese Vision hochzuhalten im Projekt und immer wieder Leute aus ihrem Sumpf zu holen, der Fachdiskussion und diesem, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also es ist jetzt keine Zauberkraft, somit würde ich es nicht sehen, aber wir bringen eine besondere Fähigkeit in einem Projekt mit. Das ist unsere Verantwortung, weil wenn wir die nicht mitbringen, dann wird nur noch fertig gemacht.
Ich nehme jetzt mal also den Zauberer und den Wunderwutzi auf. Wir befinden uns im Sommer 2026. Das ist der Sommer, der quasi auch das Gesundheitswesen nicht unberührt lässt. Wir merken gerade auch in den großen Hitzewellen der letzten Wochen, dass unsere Krankenhäuser trotz aller Planungen darauf noch nicht ausgelegt sind. Anscheinend gab es dafür noch keine DIN-Norm. Wir haben immer noch genügend Krankenzimmer, die ohne Klimaanlagen funktionieren. Und du, Joel, hast gerade gesagt, in der Zukunft wird sich da ganz viel verändern und das in naher Zukunft. Was seht ihr schon als Planende? Was sind Entwicklungen, auf die wir uns auch gesamtgesellschaftlich einstellen müssen? Und wie wird sie eure Arbeit dann auch beeinflussen, diese Entwicklungen?
Ich glaube, dass wir in einer massiven Veränderung sind. Also natürlich ist es eine Klimawandel. Das andere ist aber auch der wirtschaftliche Umbau, der gerade bei uns stattfindet. Dann haben wir Bedrohungssituationen. Also wir haben so viele Dinge zugleich, also nicht nacheinander, die am Ende einen Einfluss hegen. Auf jeden Entwurf, auch wenn man es nicht wahrhaben möchte. Wir haben damals eine Knappheit auf dem Bau verspürt, sei es Mitarbeitende oder sei es auch Rohstoffe durch Corona und durch den beginnenden Ukraine-Krieg. Also das war ja schon eine Herausforderung, aber ich glaube, da kommt in ganz, ganz schnellen Schritten immer wieder was, ohne dass wir es vorhersehen können. Deswegen kann ich die Antwort nicht eins zu eins so geben, aber ich glaube, wir müssen, wie heißt es, schöne Resilienz aufbauen. Also auf diese Unwägbarkeiten nicht gegeneinander antworten, sondern miteinander. Ich glaube, das ist einer der größten Themen. Und dann sind wir schon eigentlich, glaube ich, bei einem der größten Verhinderer. Das ist sozusagen das Ego eines jeden Einzelnen. Also wir kennen es oft. Also uns wird... Ich hoffe, ich trete jetzt niemanden auf die Füße, aber es ist ganz, ganz spannend. Wir befinden uns in Situationen, wir dürfen ja dann, keine Ahnung, mit Ärzten reden, mit Wissenschaftlern und so weiter. Aber beeindruckend ist, dass in jedem Krankenhaus anders operiert wird. Und genau nur dort ist es richtig. Also wir sind ja eher Moderator oft in diesem Gesamtprozess. Ja, wir haben ja in so Großprojekten, sei es Gesundheitsgebäuden, sei es Forschungsgebäuden, wahnsinnig viele verschiedene Protagonisten und auch Fachplaner. Also wir verlassen uns auf Betriebsorganisationsplaner, auf Medizintechnikplaner und so weiter. Also wir integrieren am Ende ja diese Punkte und müssen natürlich schon ein Gefühl mitnehmen, sitzt es richtig? Aber trotzdem natürlich, ja, jedes Baufeld anders und da muss man jedes Krankenhaus anders strukturieren und so weiter. Und trotzdem ist es oft beeindruckend, wie viel die Egos da mitspielen. Jeder Chef hier meint, nur bei ihm ist es richtig und genau so muss man es machen. Obwohl der vielleicht gar nicht mehr da ist, wenn das Gebäude in Betrieb geht, weil wir reden ja tendenziell von planungsinklusive Bauzeit 7 Jahre im Mittel. Ich würde jetzt mal sagen, zwischen 5 und 10 Jahren braucht so ein Großprojekt. Aber erst, wenn die einsteigen, also oft ist es ja noch älter, wenn es darum geht, okay, eine Finanzierung sicherzustellen. Also das beginnt ja oft vor unserer Zeit schon und auch die Bedarfe festzustellen. Und ich glaube, die Reaktionssituation scheitert ganz oft am Ego eines jeden Einzelnen. Deswegen glaube ich, müssen wir die Resilienz stärken, dass wir sagen, okay, wir müssen es gemeinsam lösen. Das ist so meine Antwort vielleicht auf die komplexe Situation, weil wir wissen wahrscheinlich nicht, was passiert. Wir wissen gewisse Dinge natürlich wissenschaftlich, was das Thema angeht. Klimawandel, also da Resilienz aufzubauen. Aber ich glaube, da haben wir Antworten, die nicht jeder immer hören möchte. Nicht jedes Zimmer muss man klimatisieren, wenn die Baustoffe die richtigen sind, wenn man richtig lüften kann, wenn die Fassade passt, die Fenstergrößen passen. Also ich glaube, da kann man passiv schon sehr viel machen, ohne viel Energieeintrag. Aber ich glaube, die Frage ist, wie reagieren wir denn auf Dinge, die nicht so berechenbar sind wie der Klimawandel? Da wollen wir die Wissenschaftler nur nicht zuhören. Aber ich sage, es gibt ja viele andere Dinge auch. Ja. Und ich glaube, die größte Thematik ist sicher, wie gehen wir denn mit dem Demografiewandel um? Wie gehen wir denn dann neben allen anderen Themen damit um, dass vielleicht die Rohstoffe knapper sind, dass es da Verteilungssituationen gibt? Und das geht wahrscheinlich nur, wenn wir sehr flexibel, sehr resilient sind, dass wir uns nicht gegenseitig dann alles kaputt machen.
Also wenn es auf unsere Aufgaben bezogen ist, also dass das Bauen einen extrem hohen Beitrag zur grauen Energie leistet, das ist ja bekannt. 40% des CO2-Ausstoßes in Deutschland oder auf der Welt liegt dem Bauen zugrunde. Insofern ist eigentlich der Neubau eine Obszönität und man muss sich das sehr genau überlegen. Das ist was aber für unseren Bereich, ich sag mal, Forschung und Gesundheit nicht so stark zutrifft. Die Lösung liegt im Gebäudebestand, in der Nutzung des Gebäudebestands. Es zeigt aber die Erfahrung, dass der Gebäudebestand deutlich besser für Büro- oder Wohnnutzung heranzuziehen ist, häufig aber für die Aufnahme von komplexen Gesundheits- oder Forschungseinrichtungen nicht so geeignet ist und dann der Aufwand, das zu ertüchtigen, zu hoch ist. Das heißt, dort ist es eine gesamtheitliche Aufgabe für die Architektenschaft. Da, wo wir uns gerade bewegen, ist es noch nicht so dominant. Wir machen schon noch viel Neubau. Wenn ich jetzt auf Gesundheit und Forschung blicke, in Gesundheit wird noch extrem viel neu gebaut werden müssen, weil wir in Deutschland ein Riesenthema haben, Berge von kleinen und mittelgroßen Krankenhäusern zu haben, die nicht sauber ausgelastet sind, die ihre Leistungen nicht sauber erbringen können. Und der Trend geht dazu, diese vielen kleinen Mittelkliniken in großen Kliniken zu konsolidieren und eher quasi die lokale Gesundheitsversorgung in Ambulanzzentren zu organisieren. Also da wird es große Umwerfungen geben. Das merken wir auch jetzt schon, auch in der Auftragslage. Der Trend geht dazu hin, sehr große Kliniken zu bauen. Das adressiert uns auch, weil wir eines der wenigen Büros in Deutschland sind, die überhaupt in der Lage sind, nicht nur planerisch so ein Projekt Herr zu werden, sondern auch prozessual. Also das ist ja nicht nur eine Frage von richtig oder falsch geplant. Manche können einfach so einen Prozess, der dann fast ein Jahrzehnt geht, wie Hubert gerade gesagt hat, gar nicht mehr Herr werden. Im Bereich der Forschung gibt es einen Neubau, aber die größte Herausforderung der Forschung in Deutschland ist, ich sag mal, die Grundlagenforschung ist in Deutschland gut besetzt mit Fraunhofer, Max Planck und Helmholtz, die kennt ihr alle, auch die universitäre Forschung. Was fehlt, ist Geld. Es fehlt Venture Capital. Also es fehlt kein Geld, das Geld ist nur nicht an der richtigen Stelle, sagen wir es mal so, Geld ist immer genug da. Es fehlt Venture Capital in Deutschland. Das heißt, es gibt die etablierten Forschungseinrichtungen, es gibt die industrielle Forschung. Aber wenn du eine geile Idee hast, als junger Mensch aus der Uni rausfällst, nimmst du eigentlich am besten den Flieger nach Amerika und guckst da nach Kohle, weil da werden Ideen schnell gefördert. In Deutschland ist das nicht bei Null, aber es hat nicht die gleiche Kultur. Also hier in Deutschland ist das Problem, dass wir einfach nicht genug Investorengeld haben, um gute Forschung zu fördern. Und das ist für uns so wichtig in Deutschland. Wir haben keine Rohstoffe. Auch die Industrie wird deutlich abnehmen. Aber Ideen zu entwickeln, das ist was sehr Deutsches, glaube ich nach wie vor. Das Tüfteln, das bis zur Perfektion ausbaldovern, geile Ideen zu entwickeln, dafür bräuchte es noch mehr Raum, aber dafür braucht es vor allem erstmal Geld. Also es muss vitaleres Finanzierungsmodell geben. Das sehe ich eigentlich so im Moment, wenn ich jetzt mal auf unseren Bereich das verenge, Hubert hat es gerade ein bisschen globaler politisch aufgemacht, das sind die Herausforderungen. Gesundheitsmäßig viel zu tun, in der Forschung braucht es anderes Geld. Nicht nur staatliches Geld.
Aber ich würde da trotzdem auch noch ein anderes Wort mit ins Spiel bringen, also so eine Reibungsfläche oder eine Konfliktkultur, weil alles nur nach Zahlen abzuhacken und zu sagen, nee, ist nicht drin im Budget, weil das erfüllt nicht das und das und das oder dem und dem Standard, sondern du musst das ja permanent wieder zur Diskussion stellen, was natürlich Kraft kostet, was Verantwortung bedeutet, was aber auch bedeutet, dass man dazu stehen muss, was man gesagt hat oder dass man vielleicht auch einen Fehler gemacht hat. Also Fehlerkultur gehört dann auch mit dazu, ne? Dass man sagt, wir sind jetzt eigentlich in eine falsche Richtung gerannt, weil Operationen laufen immer so und inzwischen wissen wir, oh, wenn wir es andersrum drehen würden, wäre es besser. Reibung ist wahrscheinlich das unangreifbarere Wort als Konflikt, aber ab und zu braucht man diesen genauen Crash, um überhaupt wieder was Neues zu machen.
Ich möchte da vielleicht noch ergänzen, also das eine ist die Fehlerkultur, die wir ja, weil wir doch international unterwegs sein durften, schon in anderen Ländern anders wahrnehmen, also rein gesellschaftlich. Und auch das Thema Entscheidungskultur würde ich hier gerne noch reinbringen. Also wir erleben in vielen Projekten eine Atomisierung der Entscheidungsthemen, dass sie niemandem mehr wehtut. Wenn dann Fehler passiert, dann war ja nicht wirklich schuld. Klar, ich meine, aus der Entscheidungskultur entsteht ja dann genau das Thema Fehlerkultur. Und wir sind der Meinung, keine Entscheidung zu treffen ist im Prinzip auch eine Entscheidung und ist meistens eine schlechte Entscheidung, weil dann passiert's.
Und dann kostet es Geld, was man eigentlich für was anderes nutzen könnte.
Immer. Und wir erleben in Projekten, dass Projekte dann, weil man sagt, okay, jetzt wird es halt zum Beispiel teurer, dann drehen wir 3 Schleifen und dann ist das Haus unter Umständen sogar kleiner oder schlechter. Also manchmal heißt kleiner nicht schlechter, das ist ganz wichtig zu sagen. Also die Einsparrunden helfen manchmal sogar, nochmal den Kern raus zu destillieren. Natürlich gibt es irgendwann einen Punkt, da kann man nicht mehr weiter einsparen, da muss man dann wirklich an die Größe des Hauses ran. Und dann hat zum Beispiel die Inflation oder die Baupreissteigerung dessen wieder eingeholt. Das heißt, dass eigentlich die Entscheidung, weil man Angst hat, irgendwo vielleicht politisch in eine Diskussion zu gehen oder auch mit den Zielen, dass man eben ein Haus kleiner macht und zwar schnell und schleunigst, um das weiterzutreiben, dass am Ende die Zeit die Entscheidung für einen schon wieder getroffen hat. Das passiert ganz, ganz oft. Und das ist dann schon spannend, weil es ja vorhersehbar ist schon, dass genau das passieren wird.
Also das mit der Fehlerkultur, es beschäftigt mich total. Ich versuche nur, man will ja nicht da immer in dieses Bashing und in dieses Genörgel über Deutschland einstimmen, aber da kommt man ja relativ schnell rein. Ja, wenn man über Entscheidungen und Verantwortung und Geschwindigkeit redet, dann hat man in Deutschland regelmäßig Frust. Das kann man schon so sagen. Das ist auch ein kulturelles Thema, also dieses Staatshörige und dass es für alles eine Regel geben muss und man eine Einzelfallgerechtigkeit braucht bis in jede Schraube hinein, ja, die dann wirklich auch jeder Situation gerecht werden muss. Das ist ein Wahnsinn, den wir uns ja jeden Tag stellen. Ich glaube, wir vergessen manchmal, was für ein Wahnsinn wir da regelmäßig mitmachen. Da ist mein Kopf aber zu klein für, um da wirklich ein Lösungsangebot für zu machen. Im kleinen Anfang die Berichtspflichten mal wieder runterschrauben, das passiert ja gerade, zumindest geht die Tür auf. Einfach mal zu sagen, wir schaffen mal wieder was ab und packen nicht noch was drauf. Ich glaube, das könnte ein richtiger Weg sein. Ein bisschen mehr Unwägbarkeit zulassen, das fände ich total okay. Mehr Eigenverantwortung fördern, das fände ich auch gut.
Was mich tatsächlich noch interessiert, es geht bei euch um Krankenhäuser, Forschungsgebäude, das sind öffentliche Einrichtungen. Da sollen Menschen hinkommen, Menschen mitunter, denen es auch gerade nicht gut geht. Da muss Architektur ja vielleicht auch anders funktionieren. Architektur ist ja sonst so im klassischen Sinne immer sehr elitär. Architektur spricht auch am liebsten zu Architekten. Aber ihr müsst ja Gebäude entwerfen, die auch zu einer breiteren Gruppe von Menschen sprechen können. Habt ihr da noch eine besondere Empfehlung oder wie geht ihr das Thema an?
Also ist das nicht die Aufgabe von jedem Architekten? Also wenn ich jetzt irgendein Einfamilienhaus für irgendeinen Tech-Milliardär baue, glaube ich, da muss ich mir keine Gedanken machen, wem das gefällt außerdem. Aber ich würde schon sagen, dass die meisten Architekten, die sich jetzt nicht in so einem Bereich bewegen, diesen Anspruch haben müssen, Lösungen zu finden, die eine gewisse Allgemeingültigkeit haben und einem gesellschaftlichen Auftrag gerecht werden, jetzt mal jenseits von der Einzelbestellung. Ich glaube, das müssen wir alle irgendwie leisten. Wir haben dafür keinen Plan, außer dass wir mit den Leuten reden und dass wir zuhören. Also dass wir ein relativ breites Spektrum von ausgiebigen Nutzerworkshops. Wir haben letzten Projekt auswerten lassen. Das waren 7.000 BGF. Das waren allein 56.000 Mails, die über unseren Server gegangen sind. Also ich glaube, man hat sich eine Menge zu sagen gehabt, bevor man dann das irgendwie gebaut hat. Ja. Ob da jede Mail sinnvoll war, das mag ich ganz dringend zu bezweifeln. Aber ich glaube, als Architekten müssen wir geborene Kommunikatoren sein, um möglichst vielen Meinungen zuzuhören, weil wir verbauen wahnsinnig viele Ressourcen. Ich finde das auch manchmal echt problematisch. Wir haben Bauherren, die sehr singulär aufgestellt sind. Also dann gibt es dann einen Institutsleiter oder einen Bauherrn und der sagt, wie es zu sein hat mit Steuergeld. Also das finde ich teilweise so obszön, dass es mir die Sprache verschlägt. Und dann führen die mit uns Geschmacksdiskussionen und sagen dann, das muss so und das muss so. Und wenn der morgen ausgetauscht wird, dann muss anders. Also da dagegen zu halten, das halte ich schon für eine Architektenaufgabe oder Architektinnenaufgabe, wirklich immer eine Lösung zu finden, die dieser spezifischen Diskussion widerstrebt. Ein bisschen Intuition, ein bisschen Bauchgefühl, das halte ich schon für gut. Das nehme ich uns auch heraus. Also wir sind nicht Nicht-Autoren. Wir sind schon auch Autoren, aber wir haben sehr viele Ghostwriter in so einem Prozess mit drin. Also sehr viele Menschen schreiben sich in so ein Projekt mit rein und das ist auch gut so.
Ich glaube, es ist sicher auch der Berufsethos, ja, der das mitbringt. Ich glaube, wenn man wirklich Architekt mit Leidenschaft ist, dann bringt er das eben genau mit, diese Kombination aus einer eigenen Haltung, aber auch dem Thema des Zuhörens. Und ergänzend zu den 2, 3 E-Mails, glaube ich, muss man auch eben anschauen, nicht nur die E-Mails, sondern wie viele Protagonisten in einer mittleren Projektgröße drin sitzen. Natürlich, das ist degressiv, gell? Weil irgendwann gibt es so eine Wiederholungssituation, je größer ein Projekt wird. Beim kleineren hat man auch ein Fenster, beim größeren hat man vielleicht 7 Typen und bei noch größer 10. Also am Ende hat man eine Degressivität drin in der Anzahl der verschiedenen Details. Und das geht dann auch vielleicht mit den Protagonisten einher. Aber wir haben das auch mal ausgewertet, wie viele Menschen im Mittel in so einem Projekt drin sind. Und bei uns ist es so eine mittlere Projektgröße, circa 50 bis 100 Millionen Euro. Darunter bauen wir ja weniger.
Doch schon, Hubert. Also das muss ich jetzt korrigieren. Natürlich bauen wir unter 50 Millionen. Wir bauen nicht für 5 Millionen. Das würde ich unterschreiben. Das kriegen wir nicht mehr hin mit unserer Struktur.
Tendenziell ist es aber schon so, wenn man wirklich alles zusammenrechnet für Bauherren mit Nebenkosten und so weiter, dann ist er gleich bei 40 Millionen bei so 8000 Quadratmetern. Wirklich, wenn alles dabei ist. Und das ist natürlich wahnsinnig viel Geld. Und da sind auch viele Menschen drin, viele Fachplaner. Und hinter jedem Statiker sitzt noch ein Team und hinter jedem Bauphysiker auch nochmal wer. Und wir haben da mal zusammengerechnet, man kommt pro Projekt auf 50 bis 60 Mitarbeitende. Nur in der Planung. Also wir reden nicht dann in der Bauphase. Wenn man sich überlegt, jeder hat da drin was zu sagen, eine Information beizutragen und auch gute Ideen, die zusammenzuhalten, ist schon eine kommunikative Aufgabe neben der intellektuellen. Und ich glaube, das unterschätzen viele, hier auch die Emotionen in die richtige Richtung zu lenken, dass es nicht jeden Tag eskaliert. Es ist ja nicht eine reine Designaufgabe, sondern es ist ja wirklich eine kommunikative Aufgabe, alle mitzunehmen. Vor allem bei Großprojekten.
Ja, es geht um wahnsinnig viel Geld und da entsteht immer wahnsinnig viel Druck und das sucht sich halt seinen Raum. Im besten Fall ist das ein guter Kommunikationsraum. Im schlechtesten Fall sind das Bedenkenanmeldungen, Mangelanzeigen.
Oder der Gerichtssaal.
Oder der Gerichtssaal. Obwohl ich schon sagen würde, dass wir sehr stolz darauf sind, dass wir uns, also zumindest ich mich noch nie mit irgendeinem Bauherrn vor Gericht treffen musste.
Naja, das wollen wir jetzt auch nicht ausweiten, sowas.
Nee, Gottes Willen.
Wir haben zum Schluss des Podcasts immer eine persönliche Frage. Und eigentlich ist die Frage, die wir euch stellen wollen, dead or alive, mit welcher Person des Zeitgeschehens ihr gerne einen Tag tauschen würdet, um quasi Dinge zu bewegen. Was ihr jetzt schon verbraucht habt, ihr seid weder der Wunderwutzi, den hatten wir schon, den Zauberer hatten wir schon, den Erklärbär oder Übersetzer, wir hatten die Coaches und wir hatten die Datenanalysten. Also mit welcher Person des Zeitgeschehens hättet ihr gerne mal einen Tag Rollentausch, um bestimmte Dinge voranzubringen? Das darf auch in der Vergangenheit liegen.
Ich glaube, um dieses Land zu verändern, was ja dann doch irgendwie so gerade so durch diesen Podcast so ein bisschen geschlichen ist, dass wir so ein bisschen verkrustet sind in Deutschland und dass uns an vielen Ecken und Enden irgendwie so der Befreiungsschlag fehlt. Also jemand, der dafür sorgen kann, dass ein Ruck durch das Land geht, dazu würde ich mich dann schon gerne mal mit Barack Obama oder mit John F. Kennedy unterhalten. Ich glaube, das waren Persönlichkeiten, die eine ganze Nation einen konnten und wir sind in Deutschland ja so weit davon entfernt wie leider noch nie. Also in der jüngeren Geschichte unseres Landes. Und ich glaube, ich würde denen gern zuhören oder ich würde die gerne hier in Verantwortung sehen. Ja.
Also ich durfte 2008, war es glaube ich, in Alpbach sein, das Europäische Forum in Alpbach. Da treffen sich im Sommer dann immer die europäischen Spitzenpolitiker. Ich habe da mal ein Stipendium gehabt und saß dann mal kurz im Vorstand, bevor ich dann nach Deutschland gezogen bin. Und das war für mich extrem faszinierend. Mit den Größen der Politik in so einem abgeschotteten Tal mitten im Sommer die Köpfe zusammenzustecken, da waren auch Architekten und Architektinnen dabei, also wirklich von allen Professionsgruppen und da über die Zukunft nachzudenken von Europa. weil ich bin ein Riesenfan von Europa. Wir wissen oft gar nicht, was wir hier für einen Schatz an Kultur, an verschiedenen Dingen haben, die wir oft einfach immer wieder anschauen müssen und bergen müssen für uns und daraus auch Kraft und neue Ideen ziehen können. Und da habe ich mal so ein Kamingespräch mitgehabt und neben mir saß Romano Prodi. Ich, junger Architekt, und auf einmal sitzt Prodi neben mir. Und dann ging es halt drum um Sicherheitsarchitektur, Wirtschaft in Europa und so weiter. Und ich fand den Typen extrem entspannt und faszinierend. Der hat da lang zugehört und auf einmal hat er so klare Gedanken und so auf den Punkt, weil ich denke, boah, faszinierender Typ. Also ich will jetzt weder sein politisches Werk noch sonst was beurteilen, aber der ist ja schon, ich würde sagen, einer der Intellektuellen Europas, der viele Dinge geprägt hat. Und mit dem, glaube ich, würde ich gern mal Abendessen gehen und mir anhören, wie er so die Situation sieht, weil er natürlich wirtschaftlich viel Ahnung hat, auch in vielen anderen Themen. Fände ich sehr spannend.
Wir wussten schon, warum es richtig ist, mit euch nicht über Architektur konkret zu sprechen, sondern diese großen Gedanken, diese großen Linien aufzugreifen. Und ich glaube, wir haben jetzt eigentlich einen ganz schönen runden Bogen geschaffen von dem, wie wir begonnen sind und den Blick jetzt wieder auf andere Dinge, auf größere Dinge und vielleicht sogar die eigene Verantwortung auch ernst zu nehmen und selber dran teilzuhaben und mitzumachen und nicht immer nur den anderen die Aufgaben zuzuschieben.
Ich finde es einfach auch wichtig, nicht nur über das Design final zu sprechen, denn ich glaube, das Design ist dann die Ableitung von diesen Gedanken. Und am Ende sieht man ja auch das Werk, das wir gemeinsam gestalten. Und es ist natürlich immer im Podcast schwer, über die genauen Linien zu diskutieren und vielleicht auch müßig, weil man sieht, dass an dem gebauten Werk, an den Bildern und an den Zeichnungen. Aber ich glaube eben, die großen Dinge, die wir versuchen müssen, als Architekten zu schreiben, die sind natürlich auf ganz, ganz vielen Layern und nicht nur an der Fassade erkennbar.
Ganz vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort für diese heutige Runde. Und erstens danke an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns quasi auch ein bisschen Einblick in eure doch spezielle Tätigkeit im Rahmen der Architektur einzuführen, uns eure Gedanken zu teilen. Und ich glaube auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen so ein paar Themen anzustoßen. Den sagen wir dann auch bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.